Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. 5 16-jährige Mädchen mit großer Klappe und eigenem Kopf. Das sind Stinke, Rute, Taya, Schnappi und Nessie. Sie nennen sich selbst die süßen Schlampen und genauso heißt auch der neue Roman von Zoran Drevenka. Gleich ist er damit bei uns zu Gast. Seine Kurzhosengang, die steht bei uns zu Hause im Bücherregal, genau wie die Prinzessin Pandekraska Pampanella und das Bilderbuch Weißt du noch? Zoran Drevenka beherrscht scheinbar alle literarischen Formen. Über 50 Bücher hat er schon geschrieben und Spannung kann er auch. Sein neues Buch ist ein Thriller, Wir die süßen Schlampen, und ich freue mich, Zoran Drevenka, dass Sie jetzt extra aus dem ländlichen Umland von Berlin hier zu mir ins Studio gekommen sind. Hallo, herzlich willkommen. Jetzt habe ich wieder Sie gesagt, aber wir duzen uns immer. Das muss ich aber hier thematisieren, weil wir machen das sonst nicht. Aber du machst es ja auch in deinen Büchern. Ich weiß noch, der Thriller davor, vor dem Wir die süßen Schlampen, da wird der Leser auch die ganze Zeit per Du angesprochen.
Ja, das war eigentlich eine Entdeckung gewesen. Ich arbeite wirklich viel an meinen Büchern. Und das war ein Roman, der war in der Ich-Person geschrieben. Und ich habe gemerkt, das reicht mir nicht. Ich muss ein bisschen näher an den Leser und an die Charaktere ranrutschen. Und habe einfach mal Paragraphen, also ein ganzes Kapitel umgearbeitet in die Du-Form. Habe gemerkt, das ist aber nahe. Ich sage dem Leser, wie er sich fühlt als Charakter. Ich mache ihn wirklich dazu. Und das war für mich ganz neu gewesen.
Und machst du auch die Erfahrung, wenn du im Alltag so Leute duzt, hier bei uns an der Pforte oder mich jetzt, dass da auch eine andere Nähe entsteht?
Ja, relativ schnell. Also ich sitze es wirklich für mich. Als ob ich versuche, eine Seite rückwärts zu machen. Und du merkst, die Leute, einige sind vom Kopf gestoßen. Aber der Rest, den hole ich mir dann mit. Den funktioniert es ganz gut.
Gut, wir machen das jetzt auch wieder. Mir macht es auch Spaß. Im neuen Buch ist jetzt aber nicht die Du-Form, sondern da tauchen 5 Mädchen, die eben in diesem Du-Roman schon aufgetaucht sind, wieder auf. Und die erzählen jetzt selbst. Mhm. Und hinten im Nachwort sagst du auch, wie es dazu kam. Erzähl das doch bitte nochmal.
Also der Roman Du war eine Geschichte, halbe Gangstergeschichte, wo eben diese 5 Mädchen vorkamen. Und ich nannte sie schon damals die süßen Schlampen. Und es war das in der Du-Form geschrieben, es war eine gute Geschichte, aber es war nicht ihre Geschichte. Sie waren nur ein Teil der Geschichte. Und irgendwann dachte ich mir, ich schreibe die Vorgeschichte, wie sie ein bisschen ein Jahr jünger sind, fing an zu schreiben und dachte, aber du musst jetzt erstmal die Mädchen vorstellen. Also nahm ich mir Du, schaute rein, wie sie da vorgestellt wurden, und dachte, nee, das kannst du nicht nochmal neu schreiben. Also habe ich es rausgenommen, habe die Du-Form in die Ich-Form umgewandelt und habe Folgendes gemacht, habe dem Mädchen so gesehen einen Vorlauf gegeben aus dem alten Buch, sagen wir mal so 2 Tage, und danach sind sie einen anderen Weg gegangen. Das heißt also, sie gehen nicht den Weg aus Du, sondern machen eine andere Tür auf und erleben was vollkommen anderes. Und das war spannend, weil ich plane ja sowas nicht, sondern das Schreiben ist ja, du lässt dich auf die Charaktere ein, die erzählen dir, was passiert. Und ihnen zu folgen und zu sehen, was alles sich verändert, wenn sie einen anderen Weg nehmen. Das war sehr reizvoll.
Und das sind ja 5 Mädchen, so ein eingeschworenes Team. Die haben alle das gleiche Tattoo. Da steht vorbei drauf, um diesen Schulabschluss auch zu feiern, offenbar. Würdest du sagen, das ist eine Mädchengang?
Ja, aber sehr, sehr geprägt von ihrer Liebe zueinander. Das ist ganz eigenartig. Weil, wie ich schon sagte, ich plane das ja nicht wirklich. Und du merkst so, wie die zusammenwachsen beim Erzählen, wie sie aufeinander reagieren, wie Stinke die stinkigste von allen ist und wie nah und warm die sein können, obwohl sie wirklich auch viel Ärger miteinander haben. Aber immer wieder kommen sie zusammen und glauben aneinander. Und das war das Wichtige gewesen. Deswegen, es ist eigentlich eine Gang, aber eine, die menschlich zusammengehalten wird.
Und die sind ja ziemlich frech und selbstbewusst erstmal, obwohl sie auch ihre Probleme haben und ihre Sorgen. Ich habe mich gefragt, wie du diesen Ton findest, weil ich finde, auch gerade wenn man Jugendliche zu Hause hat, es ist oft nicht so einfach, sich nochmal in deren Denken und ihre Sprache so einzufinden. Man wird da auch oft berichtigt, so als Eltern. Wie machst du das? Wo lauschst du dir das ab?
Wichtigste ist, es hat nichts mit der Jugend heutzutage zu tun, die Charaktere. Die kommen zu mir, sie erzählen mir die Geschichte, also wortwörtlich. Ich versuche ja nicht, meinen Ton einzufangen und zu reden wie die. Das wäre peinlich. Oder mir die Jugendliche anzuhören auf der Straße, wie die reden. Weil das wechselt viel zu schnell. Außerdem interessiert es mich nicht wirklich, weil ich will meine Mädchen hören. Und ihr Ton wächst heraus. Musst dir das ein bisschen so vorstellen, wie wenn du eine Straße runterläufst, du denkst ja nicht, jetzt kommt der rechte Fuß, ich muss den anheben und nach vorne, jetzt kommt. Sondern du läufst ja ganz unterbewusst, ohne drüber nachzudenken. Und so ist dieses Schreiben und so kriegen die Charaktere auch Raum. Sie machen einfach, was sie wollen. Erstmal, ich kann es natürlich korrigieren und löschen und sagen, nee, das will ich nicht. Aber ich lasse ihnen sehr, sehr viel Freiraum. Und so ist ihre Klappe auch ein Freiraum. Und wenn wir dann Lektorat haben, dann die Dialoge ist das Einzige, wo ich keinen ranlasse, weil ich weiß, dass die für mich echt sind. Hm. Die funktionieren, die habe ich mir nicht wirklich ausgedacht, sondern die müssen wirklich wie so eine Maschinerie ineinander greifen, weil sonst ist nicht der Ton der Mädchen.
Ich habe mich gefragt, als ich das Nachwort gelesen habe, wo du dann sagst, ja, die haben irgendwie keine Ruhe gegeben, ist auch ganz lustig gemacht. Da gibt es dann so kleine Dialoge, wo die sagen, hey, ja, unsere Geschichte ist ja noch gar nicht zu Ende. Machen denn so Figuren überhaupt eigentlich so, was sie wollen? Geben die quasi mehr vor, was Zoran Drevenka zu machen hat? Oder hast du da schon noch die Chefposition?
Ich habe am Ende die Chefposition, wenn ich merke, dass sie, manchmal laufen sie in die falsche Richtung. Dann muss ich zurückrudern, dann lösche ich auch Seiten, weil ich merke, das ist eine Sackgasse. Sie haben eigentlich zu 90% das Sagen und ich bin dann der, der es versucht zusammenzuschieben, dass es ein sinnvolles Buch macht.
Es kommen ja auch ein paar Männer drin vor, aber ich finde, die wirken fast ein bisschen schwach verglichen zu diesen Frauen.
Die sind doch schwach, das sind richtige Pfeifen, größtenteils. Aber es ist auch so, auch wenn ganz negative Charaktere vorkommen, ist es nicht so, du setzt dich nicht hin und sagst so, jetzt kommt ein Böser, sondern ich will ihn auch verstehen. Und ich will Charaktere haben, die du wirklich auch durchschaust, warum die so sind, wie sie sind. Auch wenn sie die letzten Idioten sind oder fies wie nichts, muss ein Sinn dahinter sein. Du kannst ihn einfach hinstellen und sagen, okay, der hat einen Bart und der ist ein Idiot. Das geht nicht. Sondern du musst verstehen, warum er einen Bart hat und warum er ein Idiot geworden ist. Mhm. Ohne in die Geschichte zurückzugehen, sondern einfach dadurch, wie er agiert. Und die Männer haben diesmal keine gute Karte abgekriegt.
Macht dir das Spaß, sich so in Frauen rein zu versetzen oder in Mädchen? Oder ist das gar nicht so eine Frage, ob das jetzt Mädchen oder Jungs sind?
Nee, es ist wirklich keine Frage. Also es ist vom Ton her sind eben nur diese fünf Mädchen großartig. Also zum Beispiel bei Pandecasca Pampanella, da bin ich sofort bei der Kleinen. Die erweckt mich und die legt dann los. Das ist da. Und bei den Jungs ist es eher so, wenn es ins Männliche geht, da wird ganz oft meine Vergangenheit auch angesprochen, ne? Dieser Konflikt mit Vater und Sohn und so weiter, das kommt ganz oft hoch. Da ich ja kein Mädchen bin, habe ich da mehr Freiraum bei den Mädchen und darum sind die entspannter, weil den traue ich einfach mehr zu. Bei den Jungs habe ich mal das Gefühl, da ist mal eine Wolke drauf ein bisschen.
Hm. Sind denn, weil du jetzt schon die Pandecasca noch mal erwähnt hast, da habe ich auch gedacht, jetzt letztes Mal, als wir gesprochen haben, hast du eine Prinzessin gehabt, jetzt sind es die süßen Schlampen. Aber dann dachte ich, die sind eigentlich wie nur eine andere Seite der gleichen Medaille, weil auch die Prinzessin war ja ziemlich frech und zickig.
Ja.
Also das ist jetzt nicht Prinzessin, der so was Süßes. Eigentlich sind die Schlampen ja auch so eine ganz schön freche Göhren.
Sagen wir es mal so, ich finde die überhaupt nicht frech. Ich mag sie ja sehr. Ich will ihnen nicht querkommen, das ist die eine Seite, auf keinen Fall. Ich mag sie sehr und ich finde ihren Ton, es interessiert sie einfach nicht, was andere Leute denken. Und das hat mir so an denen gefallen. Wie sie auf jeden reagieren, einfach mit ihrer Art und Weise. Und sie sind eine geballte Kraft, die man einfach nicht aufhalten kann.
Und die geraten ja da in einen ziemlichen Strudel, eine ganz spannende Geschichte, wo sie auch so im Milieu eigentlich landen. Wie erarbeitest du dir sowas? Recherchierst du dann? Hast du da irgendwelche Polizeibeamten, die dir Infos geben? Oder wie kommt man in so eine Szenerie da rein? Als Autor.
Ich habe so eine Art Touch-and-Go-Schreibe. Ne? Das heißt, du fängst an, du kommst in die Szene rein und denkst plötzlich, oh, jetzt geht's nach Marzahn. Also bin ich sofort dabei und informiere mich über Marzahn, bin auch da gewesen, guck mir das an. So tief reingehen tue ich nicht, weil ich ja den Leuten den Freiraum lassen will. Durch die Ich-Person kannst du nicht so tun, als ob du alles recherchiert hast, sondern du musst durch die Augen der Charaktere das alles sehen. Und das ist eine andere Art und Weise, wie eine Reportage, wo jemand Neutrales erzählt. Und ich kenne ja mein Berlin und darum ist es auch leicht, über die Stadt zu schreiben. Wenn du das Gefühl kennst, musst du nicht da sein. Du gehst wirklich im Kopf durch die ganzen Gegenden. Du fühlst die Straßen einfach. Und was ich dann recherchiert habe, waren immer die kleinen Nebengeschichten über Drogen und so weiter. Einfach um zu wissen, was gerade aktuell ist, um es auch zu verstehen. Aber ich baue es nicht so ein, dass du denkst, ah, hat er recherchiert, sondern es muss unterschwellig drin sein.
Als Atmosphäre, finde ich, genau. Ist das ganz stark. Jetzt habe ich mich auch gefragt, wie du da eigentlich so den Überblick behältst, weil es sind ja wechselständig die Erzählstimmen. Es sind diese fünf Mädchen, dann diese schwächlichen Jungs, um das mal aufzugreifen. Also da ist ganz schön viel los an Perspektivewechsel. Und man muss auch als Leser sich konzentrieren. Wie machst du das als Autor? Hast du dann da so eine Art Konstruktionsplan oder schreibst du einfach so vor dich hin?
Ich schreibe einfach vor mich hin. Es ist ein bisschen so, manchmal schreibe ich mir die Daten auf, um zu wissen, wo sie wann sind. Und manchmal habe ich eine Liste, welcher Charakter dran ist, um auch keine Wiederholung zu haben. Aber von der Basis her ist es so, sagen wir mal jetzt, Taya erzählt und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wenn sie erzählt, mache ich einen Cut und lasse den nächsten übernehmen. Also sie gibt den Ball so gesehen ab. Also ich gebe den Ball ab, vom Charakter zu Charakter. Und dadurch machst du eine Geschichte, was wirklich, ich mag das, ich glaube, viele mögen das nicht. Ich will ja natürlich, dass der Leser, wenn er anfängt, der soll nicht mehr aufhören. Der soll gar keine Pause machen können. Er muss einfach atemlos weiterlesen, weil er mehr wissen will. Und darum baut sich die Geschichte auch so auf. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Am Ende weiß ich es natürlich, aber ich weiß von einer Station zur anderen nicht, wo sie jetzt hinkommen.
Und da gibt es nicht mal so einen Moment, wo du denkst, nee, so jetzt funktioniert das logisch eigentlich nicht. Ich muss nochmal, wie beim Mensch, ärgere dich nicht, ein paar Schritte
ganz
zurück.
Oft. Also ich verschiebe ganze Kapitel manchmal, weil ich mehr, oder ich merke, ich schreibe ein Kapitel und ich verrate eigentlich viel zu viel und das muss dann weiter nach hinten. Das kommt sehr oft vor.
Was mich ja auch immer beschäftigt, wenn wir uns unterhalten, ist, dass jedes Buch von dir komplett anders ist. Und oft sagt man ja, so Autoren, die schreiben quasi ein Buch und das dann nochmal in 20 Varianten. Und bei dir hat man das Gefühl, diese über 50 Bücher sind wirklich jedes Mal was anderes. Wie kriegst du das hin? Oder warum hast du so viele Möglichkeiten da zur Verfügung?
Es ist Schreiben. Es wäre wirklich vollkommen albern zu sagen, ich schreibe nur ein Genre oder sowas, weil wo ist der Spaß dahinter? Und dieser Wechsel findet immer statt. Ich merke so, dann kommt der Rhythmus, dann interessiert mich ein Kind, ein Charakter taucht auf, dann ist es wieder ein Erwachsenenbuch und ich flippe eigentlich hin und her. Und schön ist es immer, zu Charakteren zurückzukommen, die ich schon mal hatte, wie die Kurzhosengang. Weil wenn du bei Buch Nummer 5 bist, du schreibst einen Satz und du bist sofort in der Atmosphäre drin. Und das ist einfach wie nach Hause kommen. Und darum sind die Bücher auch meistens auch verbunden, sodass ich immer weiß, ich kann zurückkommen, die Charaktere aufgreifen, so wie bei den süßen Schlampen, weil es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, wie sie schon denken, wie sie sich fühlen. Und das kannst du einfach wie so ein Hermann-Teig wieder weiterverarbeiten.
Das heißt, die könnten auch nochmal irgendwann wieder auftauchen?
Die werden auch wiederkommen, weil die sind nochmal nicht fertig.
Und dir macht es ja auch richtig Spaß. Hast du auch schon mal hier gesagt, dass das Quatsch mit dieser Schreibqual, von der immer alle erzählen, Schreiben macht Spaß. Noch so ein Klischee, was Zoran Drevenka gegen den Strich bürstet.
Ein bisschen, ja. Ich habe manchmal nur Qualen, wenn die Geschichten zu düster werden, dass ich selber Panik vor meiner Geschichte kriege. Aber eigentlich ist es, wenn es keine Freude wäre, würde ich das nicht machen. Mich auf diese ganzen Welten einzulassen. Und allgemein, wenn du so einen großen Kosmos hast und ich schreibe ja nicht für jemanden, ich schreibe ja über meine Charaktere. Wenn du für jemanden schreiben würdest, für Kinder und so weiter, na klar bleibst du dann bei dem Genre, weil du tust etwas für jemanden. Aber da es mir eigentlich egal ist, für wen ich das mache, sondern für meine Charaktere das tue, ist das eben alles möglich.
Und die Freude merkt man beim Lesen. Danke, Zoran Drevenka. Vielen Dank und alles Gute. Und der Thriller, über den wir gesprochen haben, der hat den Titel Wir, die süßen Schlampen und ist beim Verlag Belz und Gelberg erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Aussteigen aus dem Alltagstrott, mal ganz was anderes machen, vielleicht sogar Schafe hüten oder einen Sommer lang auf der Alm mitarbeiten. Davon hat ja bestimmt jeder schon mal irgendwann geträumt. Miriam Wittigs Debütroman An der Grasnarbe erzählt so eine Geschichte und Stefan Mesch hat das Buch für uns gelesen. Was ist denn das für eine Frau in diesem Roman, die da in die Berge geht? Was zieht sie da hin?
Die Frau heißt Noah und ist eine Restauratorin aus Berlin, noch recht jung, und sie hört von Ella und Gregor, die in Südfrankreich Schafe züchten und halt einen maroden Hof renovieren. Das ist ein deutsches Paar, so recht typische Aussteiger, ganz idealistisch. Sie opfern sich auf beim Bewirtschaften und sie haben eine Tochter, die ist schon 11. Und die laden eben so ehrenamtliche HelferInnen zu sich ein. Und die Autorin Miriam Wittig, die hat selbst auch mal auf so einem Hof mitgearbeitet.
Das habe ich mir fast gedacht, als ich das gelesen habe. Ich dachte aber auch, so Aussteigergeschichten hat man jetzt schon wirklich oft gelesen. Was ist denn anders jetzt bei dieser Miriam Wittig?
Ich muss mit einem Negativbeispiel anfangen. So, es gibt ja diesen Trend zu Nature Writing. Das heißt, viel, was ich da lese, kommt mir aber ein bisschen zu bieder vor, manchmal fast reaktionär. Also Schreibende protzen mit ihrem Wissen über Biosysteme oder über die Kulturgeschichte des Schafs oder so. Und ich will da aber lieber so eine starke Figur oder eine starke Erzählstimme. Also mein Guide, die Expertin, die mich da an der Hand nimmt, die darf nicht zu distanziert und zu eitel sein. Also dieses schaut auf das fragile Gespinst der Steinflechten, über die schon Franz von Assisi wusste, bla blub, da bin ich sofort raus. Und An der Grasnarbe ist aber einer der besten Romane, den ich seit Jahren las, weil Noah für mich die Stärke von so introvertierteren Leuten zeigt. Also Noah lässt sich ein, die schaut, was das mit ihr macht, die ist überhaupt keine Expertin und ist oft auch dann viel zu nah dran an dieser Familie. Oder sie ist halt dabei, wenn ein Schaf geschlachtet wird und es sind nie die erstbesten Worte, die sie benutzt oder das große Prunken mit dem Wissen. Das sind nie die erstbesten Gedanken und es ist oft ein recht subversiver, manchmal auch so queerer Blick. Also einmal steigt sie zum Beispiel hoch in die Berge genießt die Aussicht und masturbiert. Ich glaube, sie ist in einer lesbischen Beziehung. Und nichts hier ist irgendwie so auftrumpfend oder seht her, wie viel ich weiß oder irgendwie melodramatisch erzählt, sondern das ist ein wacher Mensch von außen, der gar nicht so den großen Naturbezug hat oder sagt, das ist meine Welt, in der ich aufgehen will. Und da kommt er jetzt neu rein und der sieht durch seine Zurückhaltung viel mehr. Und der schaut sich da einfach um, sehr unaufdringlich und sehr klug.
Also passiert da gar nicht so viel jetzt an Handlungen, sondern ist das eher so eine Art Wahrnehmungsstudie?
Ah, da passiert super viel, weil man immer denkt, gleich kann was ganz Schreckliches passieren. Aber dann sind es wieder kleine Sachen, die ihr plötzlich unglaublich nachgehen. Was mich so gefreut hat, ist zum Beispiel, im Dorf wird ein Fest gefeiert. Und Noah ist da und denkt dann so, aber wenn dieses Dorf jetzt gerade so mit Leben gefüllt ist, wenn alle gerade hier sind, wie still, wie gespenstisch muss es dann gerade auf all den kleinen Höfen drumherum sein? Also da gibt es kein kitschiges Wort, keine Angeberei, keine aufgesetzte Poesie, sondern oft einfach nur so eine Autorin, die sich halt irgendwie wach, ganz einfache, super stimmungsvolle, kraftvolle Sätze sucht und oft mehr so Fragen drüber hat, was ein Ort mit den Menschen macht. Gar nicht die großen Antworten, sondern eben diese Fragen. Das macht es spannend.
Das klingt irgendwie ziemlich begeistert.
Ich bin hingerissen, ja. Also ich fand es wirklich super, super gut. Es gibt so, mein Wermutstropfen ist, Noah nimmt sich diese Auszeit, weil sie eine Angststörung hat. Und sie hat Angst vor Terroranschlägen, zum Beispiel vor Leuten mit Sprengstoffgürteln. Und sie versteht aber, meine Angst ist rassistisch, weil sie weiß, dieses Angstbild, das kommt durch Populismus, durch Rassismus. Also Noah schämt sich dann dafür, dass ihr mulmig wird, wenn irgendwo eine Gruppe Männer of Color nervös rumsteht. Und ich bin sicher, es gibt zwar so Fälle, also eine Angststörung, die sich in rassistischen Zwangsgedanken zeigt, und Miriam Wittig und Noah wissen auch so, Rassismus ist keine Angststörung. Also Rassistinnen sind rassistisch, nicht krank und nicht ängstlich besorgt. Aber wer da jetzt mit großen Erwartungen an diesen Roman geht und wer sich denkt, dann weiß ich mehr über die Dynamik von Zwangsgedanken oder wer irgendwie lernen will über Rassismen in der Stadt und auf dem Land, dazu ist das Buch einfach viel zu knapp. Also es ist wirklich eher so das Gefühl, neu an einem Ort zu sein, so eine Bergwelt, die mich privat auch erstmal null reizt. Und das wird für mich aber so interessant, nur indem sich Miriam Wittig so respektvoll und klug und warmherzig und introvertiert dafür interessiert.
Und man guckt dann wahrscheinlich, wie bei guter Literatur ja meist, dann auch selber nochmal anders auf diese Kleinigkeiten, die sie da beschreibt.
Genau das meine ich, wie so eine Wahrnehmungsschule, aber halt nicht super eitel oder so, sondern einfach so, man merkt so, jedes Wort zählt, weil das keine Autorin ist, die auftrumpfen will oder uns irgendwie schocken oder so, sondern nur genau hingucken und das halt auf eine Art und Weise, die tausendmal uneitler ist als bei den anderen Leuten, die oft so poetische Naturliteratur machen.
Stefan Mesch, also begeistert von Miriam Wittigs Roman An der Grasnarbe. 189 Seiten hat das Buch und erschienen ist es beim Surkamp Verlag. Mehr als 60 Autorinnen und Autoren, die im Exil leben müssen, finden sich inzwischen auf der Plattform Weiterschreiben. Das ist ein ziemlich beeindruckendes Internetprojekt, das seit 5 Jahren geflüchteten Schriftstellern die Möglichkeit gibt, im Dialog mit bekannten deutschsprachigen Kolleginnen über ihre Situation zu schreiben. Eine Auswahl dieser oft sehr berührenden Briefwechsel ist jetzt im Hörverlag erschienen mit 15 Stunden Laufzeit. Und da sind wirklich viele bewegende Stimmen und Begegnungen von Gegenwartsautorinnen aus Kriegs- und Krisengebieten und dem deutschsprachigen Raum zu hören. Wir stellen Ihnen diese Woche einige Ausschnitte daraus vor und heute schreiben sich Mariam Majube und Ilma Rakusa.
Liebe Mariam, du lebst in Kabul, ich in Zürich. Zwei Welten, auch wenn Berge uns verbinden. Aber in meiner Stadt gibt es keine Anschläge, die den Alltag zum Spießrutenlauf machen. Vor ein paar Tagen, so las ich, ist in Kabul nur 100 Meter von einer Schule entfernt eine Autobombe explodiert, die mehr als 50 Menschen getötet und mindestens 100 verletzt hat, darunter viele junge Mädchen. Was für ein grausamer Wahnsinn! Es kann jeden, jederzeit treffen, wie du in deiner eindrücklichen Erzählung schreibst. Nur frage ich mich, ob man sich an eine solche Situation gewöhnen kann, ohne den Verstand zu verlieren oder in tiefste Resignation zu verfallen.
Liebe Frau Ilma, wie jeden Tag sitze ich auf der Veranda gegenüber den Quitten, Feigen und Granatapfelbäumen. Rechts von mir steht das aus ungebrannten Lehmziegeln gebaute Haus des Nachbarn, in dessen Garten ein paar Mandelbäume wachsen. Durch ihre Zweige ist das Minarett einer Moschee zu sehen. In der Ferne liegen die Berge, am Himmel fliegen Taubenschwärme. Ich las ihre Gedichte und Erzählungen. Sie waren so hell und friedlich wie ein klarer Quellbach, der langsam einen Berg hinunterfließt. Gemerkt habe ich mir die Namen zweier Bücher, wie Winter und Durch Schnee, und das Gedicht In den Pausen zwischen den Bäumen, Schnee. Was sehen Sie im Schnee, liebe Frau Ilmer? Werden Sie davon auch traurig, so wie ich?
Wie geht es dir, liebe Mariam? Verbringst du die meiste Zeit zu Hause? Wonach sehnst du dich? Welche Träume möchtest du in deinem Leben realisieren? Das sind viele Fragen auf einmal, aber vielleicht magst du die eine oder andere beantworten. Auch die Frage, was dir Schönheit bedeutet. Ich finde das eine wichtige Frage.
Wissen Sie, das Leben ist für mich das Wunder des Granatapfels. Voll von Schönheit, Wundern und Widersprüchen. Und ich finde, Schönheit liegt in der Erkenntnis der Würde und des Werts der Menschen, die nach jedem Leid und jeder Niederlage wieder anfangen zu leben. Die Berge, der Himmel, die Bäume, der Schnee, das Meer, das Feuer, das bunte Obst, die Poesie, die Malerei, die Winde, die vier Jahreszeiten, die Vögel, die Musik und die Geschichten. Diese Welt ist für einen Menschen, der den Wert des Menschseins und der Welt selbst kennt, die Schönheit.
Ein Ausschnitt aus der Hörbuchanthologie Weiterschreiben, Wortwechseln, literarische Begegnungen mit Exilautorinnen, herausgegeben von Dima Albita Kalaci, Christiane Colorio und Annika Reich. Und erschienen ist das Ganze im Hörverlag.
Straßenkritik.
Mein Name ist Brian Bailey. Ich arbeite bei Kulturell X im Bereich Literatur und Publishing. Und komme aus Luxemburg. Mein Lieblingsbuch, was ich jedes Jahr wenigstens einmal lese, ist vom kenianischen Schriftsteller Binyavanga Wainaina. One Day I Will Write About This Place. Das Buch gefällt mir gut, aus dem einfachen Grund, weil man ihn von seiner Jugend bis zum Tag, als er in Südafrika studiert hat, begleitet. Und er tut das auf eine sehr humorvolle Art. Und bringt immer noch eine gewisse Kritik mit rein. Es ist einfach die Art und Weise, wie er schreibt, was mir besonders gut gefällt. Ja, man kann fast sagen, er nimmt kein Blatt vom Mund.
Sibylle Berg, die Schweizer Autorin, Dramatikerin und ja auch notorische Nörglerin und Schwarzseherin. Die hat gerade einen neuen Roman veröffentlicht unter dem Titel Remote Code Execution, kurz RCE. Und da geht es offenbar genauso apokalyptisch zu, wie man es von ihr kennt. Der Untergang der Welt, zumindest der, die wir kennen, ist nahe und die Menschen sind völlig Kapitalismus- und technikabhängig und wollen sich gar nicht mehr wehren. Das weiß ich, weil wir Ihnen diesen Titel hier im Programm vorgestellt haben. Aber jetzt gibt es auch dazu noch einen Film zur Buchpremiere im Internet. RCE 360 Grad heißt der und meine Kollegin Miriam C. hat ihn schon angeschaut. Wie war denn das? Was ist das für ein Filmerlebnis?
Ja, also der Film ist natürlich völlig abgefahren. Was erwartet man auch anderes, wenn Frau Berg, wie sie sich ja auch gern selber nennt, ihre Finger im Spiel hat? Ich hatte vorher das Buch gelesen und das ist ja schon so ein total hypernervöser, schriller, auch chaotischer Stil, in dem man so reingeschmissen wird in diesem Buch und in dem man dann von einer Welt liest, die ja eben so Kapitalismus durchdrungen ist, in der die Menschen nur noch vor sich hin vegetieren, abhängig von so großen Tech-Konzernen. Und diese Atmosphäre, die transportiert auch der Film wirklich sehr gut, aber nochmal viel eindrücklicher, weil es eben ein VR-Film ist, also ein VR-Film für Virtual Reality. Den schaut man ja mit so einem bestimmten Headset an und da ist man dann immer gleich mittendrin in so einer dreidimensionalen Szene. Also man kann auch den Kopf drehen und schauen, was über einem oder hinter einem ist. Man ist halt so 360 Grad in dieser völlig überdrehten Apokalypse.
Ja, und in was für Szenen landet man da? Sind das eben dann welche, die man schon aus dem Roman kennt, wenn man ihn vorher gelesen hat?
Teilweise ja. Also zu Beginn des Films sind wir zum Beispiel in einem metallenen Container und da sitzen eben die fünf Hacker, die fünf Nerds, die mit so einer Art Superhack die Rettung der Welt programmieren wollen. Das ist auch ein zentraler Ort im Roman. Und in diesem Container sitzt man dann zum Beispiel auf Augenhöhe mit diesen Nerds. Also man kann denen so über die Schulter gucken, auch auf den Bildschirm gucken. Sibylle Berg höchstpersönlich schaut auch mal vorbei. Und dann gibt es aber andere Szenen und da ist man dann eher ein Mitspieler oder eigentlich ein Opfer von dieser dystopischen Welt. Also in einer Szene liegt man zum Beispiel so als Avatar, aus dessen Perspektive man dann die Szene sieht, auf so einem OP-Tisch und man wird so regelrecht ausgeweidet. Also mehrere Organe, auch das Herz werden einem so entnommen und dann wird stattdessen so eine Diskette eingesetzt. Und was wirklich gut gemacht ist, und ich meine, da merkt man auch einfach, dass Sibylle Berg eben auch Dramatiker darin ist es so ein Mix von Szenen. Einmal gibt es Szenen, in denen wir Bilder sehen und Sibylle Berg liest dann auch mit ihrer Stimme, die so charakteristisch ist, den Romantext darüber, also wie so eine Art bebildertes Hörspiel. Und dann gibt es aber auch Szenen, die so funktionieren wie Theaterszenen oder Filmszenen, wo dann eben auch die SchauspielerInnen sprechen und zwar sehr spontane. Ich fand so auch teilweise improvisierte Dialoge, die auch so nicht im Buch stehen. Und das ist dann ein schöner Kontrast eben mit diesen spontanen Szenen und dem Romantext, der gelesen wird und der natürlich eher ein bisschen statischer wirkt.
Und diese Schauspieler, die Sie da schon erwähnt haben, da sind ja ein paar ganz bekannte Namen, wie Katja Riemann ist dabei oder auch der Musiker Olli Schulz.
Genau, Katja Riemann, die spielt so eine Figur, die in einem dieser gehirnwaschenden Technikkonzerne anfängt und zur Bewerbung legt sie dann erstmal ganz bereitwillig ihre ganzen Gesundheitsdaten vor und ihr Job besteht dann aber am Ende nur darin, dass sie ihren Kollegen kontrollieren muss, ob der dann auch richtig arbeitet. Oder Olli Schulz, der spielt einen Papst, so einen ganz fiesen Machtlobbyisten, Papst mit so einer Mitra auf dem Kopf. Und während der dann so Pläne schmiedet, das ist tatsächlich auch eine ganz interessante Szene, sitzt man eben als Sehende in diesem VR-Film unter seinem Tisch. Also ja, man hat so eine richtig machtlose Position und sieht dann nur die Füße von den Mächtigen, die da ihre Sachen aushacken. Und Katja Riemann und Olli Schulz, das sind jetzt nur zwei prominente Beispiele. Also Sibylle Berg hat diesen Film mit einer ganzen Reihe von Menschen gemacht, aus Schauspiel, Theater, Musik. Also das ist so richtig so eine virtuelle Gemeinschaftsperformance, die man da sehen kann.
Und ist das sowas mit Perspektive? Also denken Sie, das ist jetzt quasi die Zukunft der Romanverfilmungen?
Also noch ist das sehr avantgardistisch, so einen VR-Film zu seinem Roman zu machen. Das ist noch sehr Sibylle Berg, würde ich sagen. Und wie ungewöhnlich das auch für das Publikum ist, das sieht man zum Beispiel daran, dass diese Plattform First Row, das ist eine Plattform nur für virtuelles Theater, die jetzt eben auch ab heute Abend diesen Film im Programm hat, die verleiht gleichzeitig mit dem Film auch das nötige Equipment, um den überhaupt zu sehen, also diese VR-Brille. Und ich muss tatsächlich im Vergleich sagen, gut, der Roman Remote Code Execution von Sibylle Berg, der hat halt fast 700 Seiten, der hat auch seine Längen und nervigen Passagen, aber der Film RCI 360 Grad, der ist eben knapp 30 Minuten lang, also klar muss man da was weglassen und es gibt aber doch so viele Clues, finde ich eigentlich, aus dem Roman. Also zum Beispiel, dass dann diese Hackergruppe, die gegen das System rebelliert, das dort regiert, die geht eigentlich vor mit Deepfakes, mit Propaganda, mit Verschwörungstheorien, also eigentlich mit zweifelhaften Mitteln. Und das kommt, finde ich, im Film nicht so richtig raus. Der ist zwar toll gemacht, der ist unterhaltsam zu schauen und auch so ein Erlebnis, aber ich glaube eher eine Ergänzung zum Buch für so die richtigen Hardcore-Sibylle-Berg-Fans.
Also entweder 700 Seiten lesen oder 30 Minuten Film gucken. Miriam C. hat beides gemacht und RCI 360 sich angeschaut. Den Virtual-Reality-Film zum Roman von Sibylle Berg, den gibt's ab heute Abend um 19 Uhr im Internet.